Schall und Rauch.
Dunkler Kaffee und neblige Gedanken am Montagmorgen.
Hey Manu, einen wunderbaren Dienstagmorgen wünsche ich dir.
Ja, Dienstag, stimmt.
Was hast
stimmt.
du für ein fancy Getränk am Start?
Ja, das ist eben gar nicht so fancy. Also das war einmal fancy gewesen. Das ist ein Daydreamer Moonspring Erdbeer Minze Eistee. Aber das ist einfach meine Wasserflasche. Ich fühle die schon seit einem Jahr immer wieder neu auf.
So an die Erinnerung daran, wo noch Geld hast, für etwas Feines zu trinken.
Ja, genau. Nein, die habe ich am Bahnhof geschenkt bekommen. Also Werbegeschenk.
Du bist so bescheiden. Ja, ja. Hey, Fastenzeit ist vorbei. Ostern ist vorbei. Es ist alles vorbei. Wie geht es dir?
Hey, eigentlich recht gut. Wir haben eine sehr schöne, erholsame, auch weitgehend eigentlich unaufgeregte Ostern gehabt. Sind Karfreitag zu der Schwägerin und Schwager übernachten. Das ist auch zu dieser Familie gehört auch mein Göttibub. Da haben wir dort so ein grosses Wiedersehen gehabt und dann bis am Morgen am 2 diskutiert und geschwätzt und so. Es war recht ein Spass gewesen. Am nächsten Tag Samstag, Ostersamstag, Morgenbrunch und so. Und dann bin ich weitergegangen zu meinen Eltern und habe dort noch Ostern gefeiert. Es war eigentlich sehr, sehr gechillt gewesen.
Bekommst du noch ein Osternestchen von Mami?
Warte jetzt mal. Ich habe als Tischdeko hat es ein kleines Osterhäschen gegeben bei der Schwägerin und beim Schwager. Und dann von meiner Mutter. Nein, ich habe glaube ich keins mehr. Hast du eins bekommen?
Nein, ich habe keins bekommen. Nicht, dass ich es erwartet hätte. Nein, ich habe tatsächlich keins bekommen.
Ich war ja gar nicht enttäuscht gewesen.
Nein, kein bisschen. Aber nehmen wir jetzt mal an, wir hätten eins bekommen, Manu. Ja. Was für ein Osterhäsli hättest du am liebsten? Bist du so der Milchschocki mit weißem Osterhase, der noch irgendwie Marzipan dran klebt? Oder bist du so der Nein, lieber ein kleines mit ganz, ganz dunklen Schocki und einem Kakaoanteil von 96,5%?
Ja, nein, bei Osterhäsli bin ich ganz auf weißen Osterhase. Das ist mein Favorite.
Es gibt ohne Scheiß.
Ja,
weiße Osterhase.
Weiß ist mein Favorite.
Und so Milka Osterhasen, oder was denn?
Nein,
Smarties drauf.
Nein, Milka ist ja grusig. Das ist ja deutsche Schoki, oder?
Ja, ja.
Nein, schon richtige. Weißt du was? Die klassischen Mikro-Osterhasen, die, wo man 450 Gramm, früher waren es 500 Gramm gewesen, und jetzt haben sie den Preis beibehalten, aber haben das Gewicht reduziert. Aber für 5 Stutz kannst du einen grossen halb Kilo, fast halb Kilo Hase haben. Die Weisse.
Manu, es ist jetzt wirklich kein Joke. Aber als ich im Migros war, weißt du, die Türme sind ja so auf.
Ja.
Dort, so in der Nähe von den Joghurt sind die auftürmt, die Dinge.
Ja.
Und ich habe wirklich gedacht, Was ist das irgendwie so für einen Lifestyle oder schon fast so für eine Art Selbstverachtung, dass Menschen sich einfach so einen riesen Hase kaufen, der aber nachher dann irgendwie frei Schocki ist, ich glaube, oder so, oder?
Ja, frei, ja.
Ja, habe ich wirklich so gedacht, nein, warum gönnt ihr euch denn nicht wenigstens etwas Feines? Wer kauft euch das? Das habe ich wirklich gedacht, als ich dort war. Und jetzt erzählst du mir, dass dich das echt begeistert. Es ist schön. Ja, es ist schön zu wissen, dass das gibt.
Das ist kein schlechter.
Dass irgendjemand, der einen Hase von diesem Turm bekommt, wenigstens eine Freude hätte.
Das ist kein schlechter Schocki, Stefan. Und das ist ja,
so geil.
Quasi vom Denner herkommend ist das eigentlich ein Upgrade.
Shit, Mann. Weißt du wirklich, du überraschst mich immer wieder. So bei vielen Sachen finde ich so, wir haben irgendwie einen gleichen Geschmack. Also so was Apple-Produkte angeht oder so.
Ja, ja.
Aber nachher bringst du es wirklich fertig, dir ein Bier-Adventskalender zu machen und einen riesigen, freien Schocki-Osterhase geil zu finden. Das ist schon hure cool.
Ja, was hast denn du am liebsten? Was hast denn du für einen exquisiten Schokigeschmack, dass mein Migros-Hase der gegenüber so abfällt?
Nein, also natürlich einfach. Ja, wir müssen ja jetzt nicht Werbung machen, aber es ist, glaube ich, allen klar, was gemeint ist, die kleinen goldigen Häsli.
Die habe ich auch gern.
Das sind die richtigen für mich. Aber ich bin eben gar nicht so der Schoki-Häsli-Typ. Also, ich habe jetzt viel mehr Freude, zum Beispiel an Luxemburgerli oder so.
Ah, ja, gut. Das ist natürlich
Finde ich viel geiler.
Finde ich auch geiler. Das ist natürlich schon für den gehobenen Geschmack. So.
Ich bin eh nicht so mega der Süß. Also ich habe nicht so gerne süße Sachen. Und nachher dann aber so, das habe ich schon ab und zu, dann wirklich am liebsten eben gerade Luxemburgerli. Das finde ich einfach das Geilste. Das ist aber so die Mischung aus. Ja.
Eigentlich am liebsten so einen Wurstkorb oder so.
Hey.
Ein Wurstbaum.
Nein, Wurst haben wir das ja nicht geschafft. Aber die Emilia, die ist wirklich gar nicht süß. Die Emilia ist ja so unsere kleine fleischfressende Pflanze. Und für sie haben wir wirklich so etwas ganz Geiles, Absurdes gefunden. Nämlich so wie ein Ei, also so wie ein Osterei, wo aber nachher, wie heisst jetzt die Wurst schon wieder? Weißt du, was so eine Wurst drin ist?
Echt jetzt?
Ja. Lioner, genau. Ein Lioner Osterei.
Hey, nein.
Geil, hure krass. Ja.
Aber dann bist du auch geruhsam einigermaßen durch die Ostertage gekommen.
Hey, mega. Und ich habe so auch recht viel Zeit für mich. Das haben wir mega gut auch. Wir sind ja meine Eltern besuchen. Ganz, genau. Also ja, gerade neben dir, gell?
Ich weiss,
in Lausen. Und ich konnte dann mit dem Velo herfahren am Karfreitag und wieder mit dem Velo zurück am Samstag. Und das hat mir richtig gut, also ein bisschen Kopf verlüften, ein bisschen Zeit für mich. Richtig schön.
Sehr schön. Ja.
Du, ja, mit uns hat es einfach noch nicht geklappt. Wir haben ja eigentlich auch gesagt, komm, wir wollen mal noch zusammen Velo-ölen. Du hast jetzt irgendwie dein Velo in Service gegeben und wärst ja wieder völlig ready.
Genau, ich habe jetzt wieder ein absolut fahr- und renntaugliches Bicicletta. Aber ich habe es am Samstag ja nicht geschafft, beziehungsweise es ist einfach zeitlich nicht aufgegangen. Und du hast gesagt, du hättest dich verkältet, du seist ein bisschen angeschlagen. Und dann bin ich am Nachmittag schon unterwegs gewesen dann, oder?
Ja, nein, klar, es ist einfach nicht gegangen dann. Hey, aber ich habe das manchmal so, dass ich irgendwie wie weiss, nein, es ist jetzt nicht sinnvoll, Velo zu fahren oder zu joggen oder so. Und dann hocke ich aber so dort und merke so, dass ich mich jetzt so ein bisschen weinerlich fühle, dass ich das nicht mache. Und dann muss ich es irgendwie wie gleich machen. Genau, das war eben am Samstag gewesen. Aber ich konnte es dann mega geniessen. Ich hatte sehr Glück gehabt, weil ich einfach so Rückenwind hatte, bis auf Bern. Das ist so schön. Du hockst so auf dem Velo und hast das Gefühl, du wirst einfach so ins Ziel gewindet.
Ja, das ist ein geiles Gefühl. Und das Gegenteil hasse ich dafür entsprechend.
Es ist so schlimm.
Ja, wenn du so gegen den Wind musst fahren, dann hast du das Gefühl, du bist irgendwie echt. Bist du der Sisyphos, der irgendwie trettet und trettet und du kommst nicht vom Fleck her. Ja. Aber ich habe im Fall, um das Ganze auf eine substanziellere Ebene zu heben, ich habe am Osterwochenende etwas gemacht, was ich schon sehr lang für meine theologische Existenz, muss ich sagen, schon schändlich lang nicht mehr gemacht habe. Ich habe
ein ganzes Buch gelesen.
Ich habe tatsächlich ein ganzes Buch lesen. Irgendwie hat es sich ergeben, dass Kinder genug beschäftigt waren, dass ich irgendwie die Muse hatte. Und dann habe ich
mit 500 Gramm Osterhasen.
Ja, genau. Da habe ich Svenja Flasspöhler, sie ist immer noch ihres neuestes Buch «Sensibel» gelesen. Das ist aber letztes Jahr, glaube ich, schon rausgekommen. Und ich habe das dort nur so am Rand wahrgenommen und gedacht, ja, das muss ich mal lesen. Und jetzt habe ich mir es reingezogen. Bin sehr, sehr angetan, mega inspirierend gewesen. Ist echt grossartig gewesen. Vor allem, weil wir ja, ich glaube, es Interview mit ihrer Vorhand.
Johanna, ich glaube, ein Interview vor mit ihr für Theo genau. Lounge, genau.
Und dann, dann habe ich gedacht, bevor wir vom RefLab aus ein Svenja Flasspöhler Interview rausgeben, muss ich doch wenigstens mal etwas von ihr gelesen haben. Und ich habe es wirklich sehr beeindruckend gefunden.
Also, du findest sie sicher der Hammer, oder? Weil sie steht ja so ein bisschen in der, ich sage jetzt mal so ein bisschen philosophisch-politischen Landschaft. So für die Stimme, die du findest, die hören wir immer zu wenig, oder?
Ja, so ja, voll.
Lernt uns mal ganz vernünftig, einfach so ein bisschen Common Sense auf die Sache schauen, oder? Ich habe schon so ein bisschen die Position.
Ja, also ich has eben für mich, ich has als absolut kerngesunde, hochintelligente, auch nüchterne Perspektive irgendwie wahrgenommen gefunden. Das ist die Art von Denken, wo natürlich, wo mir sehr zugänglich ist, aber wo ich das Gefühl habe, wo wirklich gesellschaftlich, es ist nicht so, dass scharfgestellte, scharfgemachte, das überdrehte oder das irgendwie auch so einseitige Kulturkämpferische, sondern sehr nüchtern auch an manchen Stellen irgendwie pragmatisch, aber ich habe es wirklich super gefunden. Sie redet ja über zunehmende Sensibilitäten in der Gesellschaft und geht auch aus von so Phänomenen, die in den Social Media mega beobachtbar sind. So die Aufregung vom Diskurs, das Wutbürgertum, das sich auf Facebook und so weiter Gehör verschafft und so das ganze, die zugespitzte Diskurs, wo du ein falsches Wort sagst und dann auf Twitter irgendwie durch die Scheisse gezogen wirst und so. Ja. Und sie fragt dann so, was ist es eigentlich, was uns so sensibel macht und was ist es vielleicht auch, was irgendwie uns so wenig widerstandsfähig auch macht oder was uns so aufgekratzt macht und so. Und das, aber, ich habe es super spannend gefunden.
Ich habe eben ein Gespräch mit ihr gehört über das neue Buch auf dem SRF. Ja. Und was ich dort wirklich noch interessant habe gefunden, sie hat dort so die Haltung vertreten, Sensibilität selber. Das ist eigentlich etwas Gutes. Also so entwicklungsgeschichtlich ist das kulturell etwas mega Wertvolles. Aber das hat sie, glaube ich, dann nochmal so unterschieden von so einer falschen Empfindlichkeit oder so. Also wo im Prinzip darauf beruht, dass man selber überhaupt keine Frustrationstoleranz mehr hat, keine Resilienz hat, wo sich auch mal etwas aussetzen kann, was einem vielleicht stört oder so. Oder? Ist wahrscheinlich im Buch sehr ähnlich, oder nicht mehr?
Das ist so ein bisschen die Linie, wo sie fährt. Oder sie redet einfach davon, dass es gibt wie so zwei, ich sage jetzt mal, zwei Extreme, wo man gesellschaftlich auch gewisse Lager ziemlich gut kann zuordnen, zum Teil auch politisch. Also das Extrem von der eben nicht nur Sensibilität, sondern wirklich von der absolutierten Sensibilität, wo immer nach der Befindlichkeiten vom Individuum fragt und eigentlich die ganze Gesellschaft immer will anpassen, dass ein Individuum ja keine Grenzüberschreitung muss erleben, ja keine beleidigende Worte muss hören und so weiter. Und das andere ist dann sehr stark die Schiene von der Resilienz, von der Widerstandsfähigkeit, wo sehr stark so mit Eigenverantwortlichkeit zu tun hat. Man könnte sagen, auf der einen Seite ist so sicher Jordan Peterson mäßig so dass die ermächtigende Perspektive so quasi, du entscheidest selber, wer dich beleidigt und wer nicht. Du hast die Aufgabe, zum Eigenverantwortung übernehmen, den Konflikt.
Und wenn das Leben noch zu hart ist für dich, dann bist du einfach noch zu schwach und du kannst es aber. Du musst jetzt einfach aus dem Bett aufstehen und 12 Rules for Life.
Ja, genau. Und es ist spannend, sie schafft da viel mit der Philosophiegeschichte und beruft sich auch sehr prominent auf den Nietzsche, wo ein bisschen beides war, gell? Einerseits ein hypersensibles Individuum, wo ja irgendwie geklagt hat über Geräusche und Gerüche und alles, was ihn da bedrängt. Und er hat offenbar keinen Filter gehabt, der Typ, oder? Ja. Und andererseits hat er dann so Sprüche geprägt wie, was dich nicht umbringt, macht dich stärker, oder so. Also das ganz krass irgendwie so, ja, du musst selber stark sein und so. Ich habe es super spannend gefunden, wie sie probiert, so ein bisschen eigentlich für einen Mittelweg plädieren. Nicht alles ist eine Frage von der Widerstandskraft. Es wird dann auch sehr schnell zynisch, wenn man genau. Opfer von Übergriff und Grenzüberschreitungen quasi zuruft, ja, du musst halt deine Resilienz stärken und so.
Ja, logisch.
Aber es ist auch nicht alles Angelegenheit, die man gesellschaftlich lösen muss, oder? Ich habe es super spannend gefunden und hochrelevant, weil jetzt letzte Woche hat jemand auf Facebook so eine bekannte, was ist es denn, eine Feministin mit oder eine theologische Feministin oder so, hat irgendwie gepostet, die Rede von Selbstverantwortung ist immer ein Mittel zum Missbrauch und zum die Schwachen von der Gesellschaft weiter zu unterdrücken oder irgendwie so, weißt du, so absolute Aussage, oder?
Ja, ja.
Ich habe das spannend gefunden, wie das wäre jetzt genau auf der anderen Seite, wo man quasi schon der Rede von Selbstverantwortung schon gar keine Berechtigung mehr einräumt, weißt du?
Ja, ja.
So.
Ja, ja. Ja, nein, ich habe das wirklich dort, das Gespräch, das ich mit ihr gehört habe, habe ich auch mega, mega interessant gefunden, weil ehrlich gesagt habe ich zuerst so ein bisschen das Vorurteil gehabt, weißt, dass es jetzt zwar ein Buch von einer Philosophin ist, die aber auch so von einem alten, weisen Mann sein könnte, der Dieter da, und habe so gedacht, sie hackt jetzt einfach mega so auf dem Vogue-Teil rum, oder? Und macht sich über Triggerwarnungen lustig und so. Und das ist sie eben anscheinend gar nicht. Also, ich habe das Buch noch nicht gelesen, aber so im Gespräch habe ich wirklich gemerkt, Sensibilität findet sie super. Und sie findet, also hat sie einmal in diesem Gespräch gesagt, so eine innere Widerstandskraft sogar wichtig, um selber können sensibel bleiben. Ja. Also das habe ich noch einen interessanten Move gefunden. Weißt? Also gar nicht, dass man sagt, es geht darum, den einfach unbedingt zu gewinnen und immer irgendwie unter den lachenden Gesichtern von der Gesellschaft zu sein oder so, sondern sogar das du selber zu einer sensibleren Gesellschaft kannst beitragen, bedingt eine gewisse Resilienz, die du musst mitbringen und trainieren.
Ja, ja, sehr geil. Genau, das ist so das, was sie, das sind für sie wie zwei Seiten von einer Medaille. Wenn du willst sensibel im gesunden Sinn sein und leben, dann brauchst du eine gewisse Resilienz, um die Sensibilität können pflegen. Hingegen eine Übersensibilität führt eigentlich dann auch schnell zur Abstumpfung. Das ist dann die schlechte. Sie macht super hilfreiche Unterscheidungen, weißt du? Sie sagt Resilienz. Sie unterscheidet zwischen Resilienz und zwischen Immunität oder Abstumpfung, oder? Und sagt, Resilienz setzt Verletzlichkeit voraus. Du brauchst nur Resilienz. Genau. Also Widerstandskraft, wenn du grundsätzlich verletzbar bist, oder? Und Immunisierung oder Abstumpfung geht dann auf Kosten von der Verletzlichkeit oder von der Sensibilität. Aha. Dann igelst du dich ein, dann panzerst du dich ein und nichts mehr, alles prallt an dir ab. Und das kann ja nicht das Ideal sein, das ist ja klar, oder? Ja, ich finde es spannend. Ja. In Zeiten, cool, wo irgendwie, keine Ahnung, wo die Wogen auf Social Media so hoch gehen, wo man von Trauma redet, wenn der Will Smith irgendwie Chris Rock einen Ohrfeigen gibt, dann ist halb Hollywood ist jetzt traumatisiert. Ich glaube, die ganzen Seelsorger und Psychotherapeuten, die sind jetzt ausgebucht für die nächsten Jahre, um das...
So geil, Manu. Du musst Will Smith noch ins Gespräch bringen, gell? Weil du hast jetzt einfach wegen unserer Fastenzeit, die wir dann gemacht haben, wie Schall und Rauch, hast du jetzt einfach nicht Gelegenheit gehabt, über das zu schwätzen.
Ja.
Und darum kommen wir halt jetzt 5 Wochen später und reden auch noch über Will Smith. So es, geil, Mann.
Es gibt manchmal, die ich nicht vermisst habe, aber die Gelegenheit, um über so Sachen zu schwätzen mit dir, ist mir schon abgegangen, muss ich sagen. Irgendwie... Es fällt so
wie die alte Fasnacht, reden wir 2,5 Minuten über Will Smith.
Will Smith, genau. Nein, ich finde es super spannend. Ich glaube, man könnte so wie bitte eine soziologische Studie machen an dem Beispiel und ganz viele Spannungsfelder in der Gesellschaft irgendwie aufzeigen. Ich habe es super spannend gefunden. Und natürlich auch in dem Sinn mit dem Selbstoffenbarungsohr sich einmal so ein bisschen überlegen, warum habe ich zum Beispiel jetzt in allererster Instanz, nachher habe ich dann drüber nachgedacht und dann ist mein theologisch-ethische Gewissen dann in Anschlag gebracht worden. Aber in allererster Instanz habe ich gefunden, ja, Die Ohrfeigen war gerechtfertigt, oder?
Okay, also so der gewaltfreie Widerstandsmanu hat sich gefreut, dass der Chris Rock eins
genau,
ins Gesicht bekommt.
Der prinzipielle Pazifist der denkt, ja, ab und zu muss einfach ein Flattern an, oder?
Oh Mann, nein! Schau mal auf. Ich finde einfach, was bei diesem Ding total schief gelaufen ist, ist eigentlich einfach alles, was mit der Frau von Will Smith zu tun hat. Die ist wirklich die arme Sau in diesem ganzen Zirkus.
Ja, klar.
Also zuerst wird sie demütigt von Chris Rock, nachher wird sie demütigt von ihrem Mann, der sich irgendwie verhält wie ein Dreijähriger. Und nachher muss sie noch hören, dass er bei der Dankesrede sich da irgendwie stammelnd muss entschuldigen. Er hat sich auch müssen entschuldigen, aber vor allem mal bei ihr, oder? Und das ist irgendwie alles nicht passiert. Und es ist einfach, ich find's so creepy, das ganze Ding. Ich habe wirklich so gedacht, ja.
Da gebe ich dir recht. Es ist eine epische Shitshow geworden, schlussendlich.
Hey, Scheiße,
aber ich habe einen Weg, habe ich irgendwie Mühe gehabt, zum nachvollziehen, mit welcher Eindeutigkeit jetzt Sympathie denn auf den Chris Rock gegangen sind und alle gefunden haben, am Schluss sogar ihn als, er hat Reife gezeigt und ihn halb als Held gefeiert, weil er nicht zurückgeschlagen hat und so. Und ich denke, hey, in einer Zeit, wo man in der Öffentlichkeit eine riesen Debatte führt über Hassrede und Hate Speech und wo man Leute sagt, du hast die Person you abused her und dann musst du zurückfragen, ja, was meinst du mit abuse? Ja, du hast ihr irgendwie den falschen Namen gesagt oder was auch immer. Also weißt du, wo man wirklich verbale Entgleisungen oder sogar verbale Unsauberkeiten mit körperlicher Gewalt gleichsetzt, dass in einer Zeit, wo diese Debatte so hoch läuft, dass man dort ein Ohrfeigen dann gleich nochmal in eine ganz andere Kategorie einordnet als Beleidigung von einer kranken Ehefrau, weißt du? Ich habe einfach gedacht, ich würd lieber ein Ohrfeigen einstecken öffentlich, als jemand, der mir extrem lieb und nah ist, demütigt und beleidigt gesehen in aller Öffentlichkeit. Oder? Ich finde, das ist auch etwas Gewalttätiges, auch wenn ich natürlich, du kennst mich ja, ich bin ja eigentlich für absolute Narrenfreiheit, was Comedian betrifft. Oder? Aber ich würde sagen, Kontext ist almost everything, oder?
Ah, weißt du, Manu, ich glaube einfach, was man unter dem Strich kann sagen, ist, wir haben so zwei ziemlich überforderte Männer erlebt. Durch Chris Rock, der wollte so witzig sein wie der Ricky Gervais und auch so frech, oder, wie der dann zum Beispiel war. Und das ehrlich gesagt schon nicht auf die Reihe hat bekommen. Ich glaube, das kann man wirklich sagen. Auch nicht mit dem Joke. Und nachher der Will Smith, der halt, ja, irgendwie so in ein prähistorisches Verhaltensmuster ist zurückgeht. Ich finde, das Ganze ist eigentlich gar nicht so eine riese Sache. Es ist so ein bisschen Macho-Kultur mal wieder gesehen. Weißt du, so ein bisschen hat es mich auch an den Kopfstoss vom Zidane beim WM-Finale erinnert oder so.
Wo
nachher dann alle sagen, nein, das darf er nicht, das schaue ich ihm zu. Oder wo so musst du sagen, ja, aber komm, wenn wir ganz ehrlich sind, der andere hat es auch verdient. Und nachher musst du sagen, nein, aber das ist gleich nicht so, wie es sein. Und man hat irgendwie so die ganzen ethischen Intuitionen, die man mitführt, kann man nachher dann verdichten an einem so vordergründig wahnsinnig simplen Beispiel, oder?
Ja, voll.
Hey, aber... ja?
Nein, ist schon gut.
Ich wollte darum auch noch etwas erzählen. Ich habe mich auch weitergebildet.
Oh, gut.
Nein, aber
gut.
Leider nicht. Aber ich habe eine neue Serie gefunden, Manu. Und wir müssen bei Popcorn Culture über das reden. Ich lade mich jetzt selber ein in deine
Sendung.
Sehr
geil, endlich.
Oder du musst mit jemandem über das
reden,
der sich. Das ganze Ding heisst «Das Ultimatum».
Kenne ich überhaupt nicht.
Das ist wirklich so ziemlich das Menschenverachtendste, das ich je gesehen habe im Gratisfernsehen. es ist hure krass. Also,
musst du dir vorstellen, you had me with menschenverachtend.
Ja. Ja, es ist wirklich so, es sind 6 Bärli. Und immer entweder stellt sie ihm oder er ihr ein Ultimatum. Und das Ding ist so, entweder du heiratest mich oder ich bin weg. Und jetzt kann man sagen, wow, das ist aber eine mega grosse, tiefe Entscheidung. Wie finden wir am besten raus, ob wir wirklich zusammengehören oder nicht? Hey, komm, wir gehen in ein Hotel mit einem Pool, wo die anderen 5 Bärli, die das Ultimatum haben, auch sind, trinken pausenlos Alkohol und machen einen Partnertausch. Hä? Und genau das passiert dort. Also sie kommen nachher dorthin, kommen mit einem anderen Partner zusammen, oder? Ja, gibt eine andere Konstellation. Und dort üben sie 3 Wochen lang Ehepaar zu sein. Also die haben dann ein Zimmer zusammen, die verbringen den Alltag miteinander, stellen sich den Eltern vor, etc. pp. Und quasi so die ganze Storyline läuft so auf dem Hintergrund von ja, du kannst nicht wissen, ob es wirklich die richtige Person ist, wenn es nicht noch mit jemand anderem ausprobiert hast.
Hey, nein. Hey, jetzt hast du mich schon wieder verloren. Ist es Reality-TV? Ich habe gemeint,
es ist Reality-TV, Maru. Es ist Reality-TV.
Oh nein,
okay. Ja. Und gell, dann musst du dir vorstellen, dann kommt eben das Fiese. Nach diesen 3 Wochen kommen sie mit ihren Partner wieder für 3 Wochen zusammen. Und natürlich, oder, wird dann alles so eingespielt. Und dann so, warum hast du denn zu ihr gesagt, dass du dich bei mir nie richtig verstanden fühlst? Und dann, ja, aber du hast ihn geküsst. Und weißt du so, oder? Es ist grossartig,
Oh nein, und ist eine deutsche Produktion, oder was?
Nein, es ist eine Netflix-Produktion. Weißt du, die Liebe macht blind, haben gemacht.
Ja.
Irgendwie Lachey heissen die beiden, so ein Bärli.
Okay.
Die haben sich jetzt eben die Sendung ausgedacht. Und es ist wirklich, es ist die grösste Unterhaltung.
Aber das ist also wirklich Trash-TV vom Feinsten, was du da beschreibst.
Es ist der Hammer.
Das ist eigentlich etwas, wo man nur alkoholisiert kann, geniessen, oder?
Ja, oder sagen wir so, es hilft wirklich zum richtigen Abschalten. Nein, aber jetzt ernsthaft, und ich will nicht schönreden, dass ich meine Ostertage verschwendet habe mit dem. Aber ich finde schon, es zeigt, so beim zweiten Blick nachher dann so Bilder, wo man irgendwie wie selbstverständlich anscheinend hat auf Beziehungen. Also weißt du, es fallen immer wieder so die gleichen Sätze, so ja, aber mit ihnen ist es halt auch so einfach. Also weißt du, so quasi wie eigentlich geht es gar nicht so fest um mich in dieser Beziehung, sondern wenn ich den richtigen Partner habe, dann wird alles easy. Weißt du,
Ja.
Ja, also oder nachher so die Eltern, die irgendwie eine mega Rolle spielen. Wie findet jetzt mein Papi ihn? Weißt du, und so. Wo so denkst, Schlitt, was ist los? Und vor allem die geilste Vorstellung, so, wenn wir unsicher sind, ob wir heiraten sollten, sollten wir einfach mal einen Partnerwechsel machen. 3 Wochen. Das ist mega geil.
Nein,
das ist einfach so mega, mega kaputt, oder?
Ja, wirklich. Stefan, I'm willing to give it a try. Aber ich bin auch so ein bisschen irgendwie ein bisschen ernüchtert, dass der Herr Jesus auferstanden ist und der Stefan sich über Ostern so einen Dreck hineinzieht, oder? Aber,
Manu, gerade in den Niederungen von dieser Welt zeigt sich das Evangelium.
Ja, genau. Auch für die!
Das wäre ein geiler Spruch für einen Kleber, wo man die Kamera abdeckt vom eigenen Laptop, weil man Angst hat, dass wenn man auf schlimmen Seiten surft, könnte gefilmt werden. Dabei. Gerade in den Niederungen von der Welt zeigt sich das Evangelium.
Oh nein. Okay, also das Ultimatum. Ich schaue es und ich bin bereit, mit dir darüber zu reden, aber ich weiss nicht, ob ich eine Empfehlung aussprechen kann. Vielleicht wird es auch...
Manu, kannst du mir einen Gefallen machen? Kannst du die filmen, während du das schaust? Ich weiss nicht, magst du dich noch erinnern? Das ist schon mega lang her, aber es hat mal so ganz, ganz einen schlimmen Film gegeben. Den habe ich übrigens aber selber nicht geschaut. Der hat geheissen 2 Girls, 1 Cup. Und ja, es ist wirklich einfach ganz grusig. Es geht um zwei Frauen und Exkrement und Zeug und Sachen. Aber das ist gar nicht das Interessante daran. Das Interessante daran ist, dass nachher dann mega viele Comedians auf das aufgesprungen sind und Figuren haben gefilmt, die sich das anschauen. Und zwar, weißt du, so, zum Beispiel Kermit der Frosch, der das nachher schaut und einfach völlig entsetzt ist und so. Und ich hätte gern so ein Best-of, wie du dort hockst und dir das anschaust. So, das wäre grossartig.
Okay, ja gut. Dann, also, die Mischung aus Faszination und Ekel, oder? Aus
genau. Weil ich glaube nämlich, du wirst nicht können aufhören, das zu schauen.
So, im Stil von, ich will abstellen, es tut mir nicht gut, aber ich kann nicht.
Genau.
Oh mein Gott.
Ja.
Ach, ich weiss nicht, ob ich mir ein bisschen zu viel aufbürde, weil ich bin ja noch bei Sex and the City dran für Birgit Mattausch. Für die, das habe ich bald, das Gespräch. Und da muss ich mich schon durchquälen.
Ja, aber das ist eher Hochkultur, oder?
Hä?
Das ist ja eher so ein bisschen Hochkultur, Sex and the City.
Hochkultur!
Hast du jetzt eigentlich endlich mal schauen?
Ja, ich bin so, ja, manchmal, ich habe schon mehrere Episoden geschaut, aber es ist eine schmerzhafte Erfahrung, muss ich sagen.
Ehrlich jetzt?
Ja, voll.
Also was, die alten Folgen auch?
Nein,
oder schaust du jetzt einfach die neue? Das ist nämlich
mit alten habe ich mal angefangen, aber nein, es packt mich nicht mehr, Stefan, es packt mich nicht mehr. Hat der Birgit gesagt, das Gespräch, das wird getragen von ihrer Begeisterung für den.
Von ihr allein.
Ja, genau, von ihr allein.
Du bist so wie der schlechte Ehemann als Zuhörer, weißt du, was er sagt? Aha.
Ja, ja, genau.
Aha.
Ja, und warum findest du das toll? Warum findest du das jetzt lässig?
Und du lachst nachher immer so peinlich an der falschen Stelle, wenn sie etwas sagt.
Ja, genau. Man wird sehen. Los, Stefan, wir müssen arbeiten, aber wir haben etwas vergessen. Wir müssen unbedingt etwas ankündigen. Und zwar... Es findet nächste Woche am Freitagabend, 29. April, findet im Studentencafé Hirschli in Zürich eine RefLab Live-Veranstaltung statt, nämlich Theo Lounge, eine Diskussion über Krieg, Frieden, Pazifismus, über Christen und ihre Position zu dem, jetzt natürlich anlässlich vom Ukraine-Krieg, zu dieser ganzen Frage von, gibt es eigentlich so etwas wie gerechte Gewalt oder gerechten Krieg und so. Super spannende Leute, die beteiligt sind, der Roland Portmann, Militärseelsorger und Pfarrer in Zürich, und der Lukas Amstutz, der mennonitisch und seit Jahrzehnten der pazifistischen Tradition verpflichtet. Zwei super Leute auch. Das wird super spannend.
Wer moderiert das Ganze?
Wer moderiert die einzigartig unvergleichliche Fabienne If vom RefLab-Team?
Genau.
Ich freue mich extrem auf den Abend und ich glaube, wir dürfen Gelegenheit nicht verpassen, um alle einladen, die irgendwie in der Nähe sind, in erreichbarer Nähe von Zürich.
Genau. Es wäre wirklich mega cool, wenn ihr kommt. Wir sind natürlich auch dort, einfach als Zuschauer. Und wer Lust hat, mit dem Manu endlich mal in aller Ausführlichkeit und bei einem Bier vielleicht oder bei einem Tee oder whatever, über Will Smith seine Ohrfeigen zu reden.
Ja, genau.
Kann das im Nachgang zu dieser Veranstaltung dort machen.
Sehr gut. Ja. Also wir freuen uns, wenn möglichst viel von euch dort aufkreuzt, und wünschen allen auf jeden Fall eine grandiose, kurze, verkürzte Woche nach Osterwoche. Ja.
Haben's gut und wir hören uns schon wieder am Montag. Es sind nur noch 6 Tage. Ciao zusammen.
Tschüss.